Eine Gruppe von Leuten sitzt am Feuer und wärmt sich. Es ist kühl geworden. Das Feuer lässt nach und jemand legt nach. Aus einem Stapel Holz fasst er ein Bündel und wirft es ins Feuer. Es brennt schön. Was er nicht bemerkt hat, in dem Holzstapel hatte sich eine Schlange verborgen. Das Reptil fährt heraus und beißt sich in seiner Hand fest. Die Leute geraten in Panik, außer der Gebissene. Der schüttelt das Tier einfach ab und wirft es mit ins Feuer. Vielleicht mag ja jemand Schlangenbraten. Das Tier verbrutzelt, ihm passiert nichts. Glück gehabt, oder? Wie würdet ihr das erklären? Zum Beispiel, kann eine ungiftige Schlange gewesen sein. Genau, hat es so schnell abgeschüttelt oder hatte eine Widerstandskraft dagegen, dass ihm das nicht geschadet hat. Es kann sein, die Schlange war alt, hat ihren Giftzahn schon verloren. Es kann sein, sie hatte gerade jemanden gebissen, hatte keinen Nachschub an Gift mehr. Ja. Apostelgeschichte 28. Paulus war auf dem Weg nach Rom, sie haben Schiffbruch erlitten, können sich schwimmend irgendwie ans Ufer retten. Und dann steht da, als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute da erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, »Dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist.« Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange genug gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sagten, er wäre ein Gott. Wir merken, die Leute auf Malta hatten ein anderes Weltbild als wir. Sie rechneten mit Göttern und Dämonen. Und sie meinten, die Göttin der Rache muss zugeschlagen haben, dieser Mann muss ein Verbrecher, muss ein Mörder sein. Und jetzt ereilt ihnen die gerechte Strafe. Nachdem nichts passiert ist, schwenken sie um und meinen, der Mann ist selbst ein Gott, denn ein Mensch würde tot umfallen. Ein normaler Mensch würde das nicht überleben. Wir heute und hier wären nie auf diese Gedanken gekommen, weil wir ein völlig anderes Weltbild haben. Und die Bibel hat sicher noch eine andere Erklärung. Da könnte sich das erfüllt haben, was Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat. Den Glaubenden werden diese Zeichen folgen, in meinem Namen werden sie dämonische Geister hinauswerfen, in neuen Sprachen werden sie sprechen, mit den Händen werden sie Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird ihnen gut gehen. Davon lesen wir dann anschließend. Also wir haben alle so unseren Denkrahmen, unser Koordinatensystem, in das wir das einordnen, was wir erleben und sehen. Wir haben unser Weltbild. Und das hat gravierende Auswirkungen darauf, wie wir etwas verstehen und wie wir uns verhalten. Es hat auch gravierende Auswirkungen darauf, wie wir unser Christsein leben. Es gibt ja ganz verschiedene Weltbilder, unter anderem dieses materialistische, rationalistische Weltbild, das wir haben, das in unseren Breiten immer noch vorherrscht. Afrikaner oder Inder oder ursprüngliche Südamerikaner sehen und verstehen die Welt völlig anders als wir, völlig anders. die Bibel. Wir schauen heute ein bisschen hinein. Wer kennt den ersten Satz der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist erstmal nicht aufregend für uns. Gott schuf Himmel und Erde. Die Erde ist unten, der Himmel ist oben. Beides sehen wir. Das Wort Himmel steht allerdings im Plural im Hebräischen. Also am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, wörtlich übersetzt. Zweimal mit Artikel, einmal Plural, einmal Einzahl. Die Himmel und die Erde. Was sind die Himmel? Wir denken zunächst wahrscheinlich an Wolkenhimmel und dann an Sternenhimmel, Kosmos, Weltall. Aber es ist mehr. Da ist noch der Himmel Gottes. Die unsichtbare Welt, sage ich mal. Die Kategorie unsichtbare Welt ist eine rein menschliche Erfindung. Warum? Für Gott und alle Wesen, die bei ihm sind, gibt es nur eine Wirklichkeit. Die sehen alles, immer. Also die unterscheiden das überhaupt nicht, was wir unterscheiden. Da ist alles gleich sichtbar und alles gleich wirklich. Aber wir sind in Bezug auf die obere Wirklichkeit blind, taub und empfindungslos. Was uns nicht unbedingt zu Realisten macht. Denn wir verstehen weder die Bibel, noch die Welt, noch unser Leben wirklich, wenn wir diese Realität ausblenden. Und ein ganz merkwürdiges Phänomen ist in unseren Breiten, Christen haben genau dasselbe Weltbild wie die Ungläubigen, nur mit ein paar frommen Zusätzen angereichert. Und damit kommen wir nicht weit. Christsein ohne biblisches Weltbild ermöglicht kein biblisches Christsein, sage ich mal so. Die Bibel bezeugt von der ersten bis zur letzten Seite buchstäblich, es gibt neben der für uns sichtbaren, feststellbaren, nachweisbaren Wirklichkeit eine für uns unsichtbare Welt, die von ganz anderer Natur ist. Und das wäre mit einem Satz gesagt das biblische Weltbild. Sichtbare und unsichtbare Welt oder Wirklichkeit. Und die für uns unsichtbare Wirklichkeit ist die höherdimensionale und damit überlegene Wirklichkeit. Das Sichtbare ist zeitlich, das Nichtsichtbare ewig, schreibt Paulus. Das Sichtbare ist aus dem heraus entstanden, was nicht sichtbar ist, aus dem, was nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, sagt der Hebräerbrief. Und die unsichtbare Wirklichkeit ist um ein Vielfaches größer und auch vielfältiger als die Welt, die wir kennen und die wir mit unseren Sinnen aufnehmen können. Also keiner von uns hat schon die ganze Welt gesehen und alles erforscht, was es da gibt. Kommt, wird auch im Menschenleben nie ausreichen. Und wenn jemand denkt, im Himmel könnte es langweilig sein, da ist noch viel, 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 viel mehr als in unserer gesamten Welt. Da gibt es viel, viel mehr. Gott schuf das Sichtbare wie das Unsichtbare Himmel und Erde, und zwar in Zusammenarbeit mit seinem Sohn. Der Kolosserbrief sagt von ihm, also Gottes Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm, also in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Hier wird also das Unsichtbare noch ein bisschen ausgeführt, für uns vielleicht gar nicht so vertraut. Da werden genannt Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten. Throne heißt, da regieren welche. Wer auch immer. Herrschaften, davon leitet sich unser Wort Herr ab. Mächte, da steht eigentlich Oberhoheiten, Archai im Griechischen, die in allem die Ersten sind, die den ersten Rang haben. Und dann noch Gewalten, eigentlich Autoritäten, Wesen mit einer bestimmten Vollmacht. Und das Wichtigste, was dann dort steht, Jesus ist größer als das alles. Aber dies alles gibt es. Und ganz ähnlich sagt es Epheser 1, Gott hat Christus zu seiner Rechten in der Himmelswelt übersetzt. So kann man es vielleicht am besten übersetzen, in den aufhimmlischen, also griechischen kriegt man nicht zusammen. Also diese Gott hat Christus zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Hier werden ebenfalls vier Arten oder Ränge von unsichtbaren Mächten genannt. Oberhoheiten, Archai, Autoritäten, Kräfte, Dynamis, Herrschaften. Und dann gibt es offensichtlich noch mehr, weil Paulus sagt, alle Namen, die irgendwo mal genannt werden könnten, jetzt oder in der Ewigkeit. Also da ist noch viel, viel, viel mehr. Bekannt und vertraut ist uns, dass die Bibel von Boten oder Engeln spricht. Etwa 300 Mal werden Engel erwähnt, und zwar durchaus unterschiedliche Engel. Wir kennen vielleicht Erzengel, zum Beispiel Michael, oder die Seraphim, oder die Cherubim, oder die vier geheimnisvollen Wesen um den Thron Gottes. Außerdem lesen wir von den Söhnen Gottes oder Gottessöhnen, die sich auf der Erde zeigen, aber die sich auch vor Gottes Thron einfinden. Dazu gehört auch Satan, laut Hiob. Und weiter ist von einem ganzen himmlischen Heer die Rede, einer ganzen himmlischen Armee. Dazu gehören also die verschiedenartigsten Engelwesen und Geister. Preisfrage ist, ob Engel und Geister dasselbe sind oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Engel sind dienstbare Geister, sagt der Hebräerbrief. Da setzt es in eins. Manche unterscheiden das. Eine Gottesbezeichnung, eine sehr verbreitete in der Bibel, heißt der Herr Zebaoth, Jahwe Zebaoth, das heißt Herr der Heerscharen, Herr der Armeen. Das heißt, es ist der Gott, der ganze Armeen in der unsichtbaren Welt befehligt. Diese Gottesbezeichnung kommt 224 Mal in der Lutherbibel vor. In der Offenbarung lesen wir von Engeln, die für bestimmte Bereiche zuständig sind, geografisch oder sachlich. Das Judentum spricht von 10 Engelklassen. Die alte Kirche kannte 9 Engelklassen. Cherubim, Seraphim, Throne, Mächte, Fürstentümer, Gewalten, Kräfte, Erzengel, Engel. Ein messianischer Jude, Arnold Fruchtenbaum, nennt 3 spezifische Ordnungen. Das ist ein sehr interessantes Buch, Reich der Engel. Angiologie, Satanologie und Dämonologie erklärt das alles, wie er es versteht. Also 3 Kategorien, Engel, das wäre der niedrigste Rang. Dazu zählt er auch die Erzengel Michael und Gabriel. Das Wort Seraphim wäre der 2. Rang, brennende Wesen. Sie werden nur bei Jesaja und in der Offenbarung erwähnt. Und der 3. und höchste Rang wären die Cherubim. Das Wort leitet sich von Bedecken oder Bewachen her. Die waren über der Bundeslade zum Beispiel abgebildet, das ist das bekannteste. Aber auch schon vom Paradies stehen da welche mit Schwert. Auch Satan war ursprünglich ein Cherub, also einer der ranghöchsten Engel. Andere messianische Juden sehen es anders. Demnach gehören die Erzengel zu den Cherubim mit. Und die unterste Klasse nennen sie Teraphim. Das sind Engel, die menschliche Formen annehmen können. Die man hier sieht, und Hebräerbrief sagt, manche haben, ohne es zu wissen, Engel aufgenommen, seid mal gastfreundlich, vielleicht passiert euch das auch, dass das gar kein Mensch ist, der euch da begegnet, sondern ein Engel, und manche haben da Erlebnisse, gibt es viele Geschichten von. Und diese Teraphim oder Engel unterscheiden sich von den Engeln im Himmel, die Jesus mal erwähnt und von denen er sagt, die heiraten nicht. Das sind manche jetzt verwirrt, weil nämlich Von den Teraphim auch gesagt wird, dass sie auf der Erde operieren. Sie werden auch Gottessöhne genannt in 1. Mose 6 und die haben sich tatsächlich mit Menschen, mit Frauen eingelassen. Und daraus sind Mischwesen entstanden, Kreuzungen zwischen Engel und Mensch. Die Bibel nennt die Nephilim oder Riesen. Der bekannteste für uns ist vielleicht Goliath. Von denen ist aber die Bibel hindurch immer wieder mal die Rede, wenn wir darauf achten. Das ist ein hochinteressantes Thema, weil das auch jetzt wieder aktuell wird. Und auch die griechische Mythologie erzählt von solchen Halbgöttern oder solchen übermenschlichen Wesen. Und vieles, was man auf der Erde findet an Bauten, wo Däniker oder so sonst was für Theorien haben, hat was mit diesen Wesen zu tun, weil das normale Menschen hätten gar nicht bauen können oder erfinden können. Und die Totengeister dieser Nephilim, dieser Riesen, wären nach einer verbreiteten jüdischen Theorie die Dämonen. Oder sind die Dämonen doch gefallene Engel? Ich weiß es offen gestanden nicht genau. Und da merken wir, hoffentlich oder vielleicht, als Menschen kommen wir ganz schnell an Grenzen, die unsichtbare Welt zu verstehen und die verschiedenen Wesen dort einzuordnen. Ich denke, wir müssen das auch nicht, können es auch gar nicht, weil es höherdimensional ist. Es gibt verschiedene Ansichten, wenn ich das so lese und studiere, merke ich, es passt alles nicht zusammen, was die Leute so rauskriegen. Aber es gibt zwei Sachen, die sind klar und sollten auch uns klar sein. Und die erste Sache ist, die unsichtbare Welt ist hierarchisch aufgebaut. Ähnlich wie bei uns eine Armee. Und überhaupt müssen wir wissen, ist das Reich Gottes hierarchisch strukturiert. Gefällt uns als Demokraten nicht, aber das interessiert die Bibel nicht. Ob uns das gefällt, es ist so. Sie schildert so von Anfang bis Ende. Das Wort Hierarchie kommt nämlich genau von dort. Hieros heißt heilig und Archäa heißt Herrschaft. Also die Herrschaft der Heiligen ist Hierarchie. Und gemeint ist mit einer Hierarchie per Definition, ich habe mich extra nochmal bei Wikipedia schlau gemacht, eine stufenmäßig auf Überordnung und Unterordnung beruhende Ordnung. Also abgestufte Ränge. Preisfrage. Wenn die Gemeinde von Jesus etwas mit dem Reich Gottes zu tun haben soll, wie müsste sich das dann in ihrer Struktur abbilden? Wir lesen da zum Beispiel, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens, zweitens, drittens, dann und dann, dann. So. Das ist eine Reihenfolge, eine Rangfolge. Oder wir lesen, Christus selbst gab die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Oder die Apostel und deren Mitarbeiter setzten Männer als Presbyter, Presbyterus ein unter Gebet und Fasten. Wir übersetzen mit Älteste, aber das hat nicht unbedingt etwas mit Alter zu tun, sondern meint ganz wörtlich vorangehende, vortretende Führer. Und die haben die nicht einfach gewählt nach Nasenspitze oder handwerklichen Fähigkeiten oder Ansehen im Ort oder sonst was oder demokratisch abgestimmt, sondern unter Gebet und Fasten. Also wer ist von Gott her geeignet, wer kann das und soll das machen? Das ist was anderes, als was wir da tun. Und das Neue Testament sagt einiges zum Thema Unterordnung. Er sagt auch manches zur Rolle und Autorität von Männern und Frauen. Es gibt da Anweisungen für den Gottesdienst um der Engel willen. Hallo? Sind da welche? Bei den ersten Christen jedenfalls ja. Vielleicht auch manchmal bei uns. Spielt das eine Rolle für uns, für unser Verhalten, wie wir Dinge tun? Oder sind wir unter uns und legen das fest, wie wir das wollen? Im Reich Gottes gibt es abgestufte Autoritäten. Das ist so. Und das dient übrigens unserem Schutz. Also wenn wir uns daraus getrauen, manche machen das, sie werden geistlich anmaßen, die kriegen mächtig Prügel. Das kann ans Leben gehen. Nein, es geht da nicht um ein deutsches Amtsverständnis. Überhaupt nicht. Auch nicht um ein autoritäres Gehabe. Überhaupt nicht. Und die katholische Kirchenhierarchie hat ihr Vorbild im römischen Staat. Die haben zum Beispiel die Uniform der Staatsbeamten übernommen und Messgewänder draus gemacht. Die haben also eigentlich nur das römische Staatswesen dann in die Kirche übernommen. Das hat mit dem Reich Gottes erstmal, was dort ist, nicht viel zu tun. Das meine ich jetzt auch nicht. Aber es gibt geistliche Ordnungen vom Himmel her, von Gott her, die wir nicht ungestraft missachten können, falls unsere frommen Organisationen etwas mit dem Reich Gottes zu tun haben. Also, das Erste, was klar ist oder klar sein sollte, die unsichtbare Schöpfung ist hierarchisch aufgebaut. Völlig klar in der Bibel, völlig klar. Auch wenn wir nicht genau die Hierarchie verstehen. Und das Zweite, die unsichtbare Welt ist zweigeteilt. Sie ist geteilt in einen lichtvollen und in einen finsteren Bereich. Die Bibel deutet zumindest an, in den Propheten, Satan war ursprünglich ein prächtiger Engel, leuchtender Engelfürst. Er wird genannt der schöne Morgenstern, der schirmende, gesalbte Cherub, der Sohn der Morgenröte, Sohn des Lichts, Lichtträger. Und daher kommt unser Wort Luzifer, Lichtträger. Offensichtlich wurde dieser der ranghöchsten Engel stolz, übermütig, wollte sein wie Gott. Und genau so und genau dadurch ist er von Gott abgefallen. Das heißt, für uns auch wichtig, der Teufel ist weder Gott noch eine Art Gegengott. Er ist weder allwissend noch allgegenwärtig noch allmächtig. Er hat nur den Rang eines Engels, wenn auch den Rang eines der höchsten Engel. Die logische Folge ist, wenn wir in der Bibel mal darauf achten, dass Gott nie persönlich mit Satan kämpft. Das wäre sozusagen unter Gottes Niveau. Sondern wir lesen im Judasbrief, wie in der Offenbarung, dass es Engel sind, besonders der Erzengel Michael, die sich mit Satan auseinandersetzen. Das ist sein Rang. Die sind gleichrangig sozusagen. Und der Teufel hat bei seinem Abfall offensichtlich einen Teil anderer Engel mitgerissen. Und diese Engel haben, wie der Teufel, sowohl ihren Rang als auch ihre Fähigkeiten behalten. Nur die Liebe fehlt. Und so gibt es auch unter diesen finsteren Mächten, mächtige oder Oberhoheiten, die Archai, es gibt gewaltige Autoritäten, Bevollmächtigte, es gibt Herren der Welt, griechisch Kosmokraturen dieser Finsternis, also Mächte, die den Kosmos, die die Welt im Griff haben, die das beherrschen. Und es gibt Geister der Bosheit in den himmlischen Bereichen, das wäre so das unterste Niveau oder nach oben und dann das Fußvolk, sozusagen die Dämonen oder unreinen bösen Geister, die Menschen auch quälen und befallen. Auch wieder eine Hierarchie, genauso wie in der Lichtwelt. Und die abgefallenen Engel haben offensichtlich ihren Namen behalten oder sie können mit denselben Namen auftreten wie Gottes Engel und Mächte. Teufel ist ja der Affe Gottes, wie wir gerne sagen. Das heißt, er ist nicht kreativ, er erfindet überhaupt nichts Neues, sondern er nimmt das, was Gott geschaffen hat und ahmt es nach, pervertiert es. Macht was Ähnliches, aber mit gegenteiligem Ziel. Und so ahmen er und seine Untergebenen nach, was Gott tut. Viele Christen haben übrigens Angst vor diesen Nachahmungen, so viel Angst, dass sie nicht mal nach dem Original fragen. Halte ich für dumm. Wenn ich nur Angst vor Falschgeld habe und nicht gucke, wo ich echtes Geld herkriege, bin ich arm dran. Dann habe ich nämlich gar nichts. Aber das zu unterscheiden, was Gottes Geist ist und was Gottes Engel sind und was von der Finsternis kommt, Da reicht unser Verstand in aller Regel nicht aus. Da braucht es eine Gabe der Geisterunterscheidung. Nur dann kriegt man das wirklich mit. Deswegen ist die so wichtig. Zum Beispiel wurde Muhammad von einer Macht, die sich als Engel Gabriel vorgestellt hat, gezwungen, eine Offenbarung zu empfangen und weiterzugeben. In einer Höhle trat dieser Engel Gabriel zu ihm mit einem beschriebenen Tuch und hat das Tuch so stark auf ihn gepresst und hat ihn so schlimm gewürgt, dass er dachte, er stirbt. Und jahrelang litt Muhammad unter der Angst, von bösen Geistern verfolgt zu sein. In Klammern, er hatte recht. Diese gewalttätige Geistesmacht war ganz bestimmt kein Engel von Gott. Es war ein falscher Engel Gabriel. Und das zeigt, womit wir es im Islam zu tun haben. Auch wenn die Kirchen und der Papst oder sonst wer etwas völlig anderes erzählen. Wir sehen es schon, wie das zustande gekommen ist. Da braucht man keine Geisterunterscheidung, da muss man bloß mal hingucken und nachdenken. Und auch im esoterischen Bereich gibt es viele Engel oder kennt man viele Engel, die man für lichtvoll hält. Und in Wahrheit sind es Angehörige der Finsternis. Aber sie können sich wie ihr Chef, der Teufel, als Engel des Lichts verkleiden und ausgeben, sagt schon Paulus, der macht das, der kann das. Auch der Satan kann als ein ganz lichtvoller Engel erscheinen, das war er ja ursprünglich. Er kann diese Gestalt annehmen. Und dann beten ihn Leute an. Und damit habe ich eben wieder die Hierarchie angesprochen, die auch in der finsteren, unsichtbaren Welt herrscht. Also der Teufel oder Satan ist dort Chef. In der Regel haben wir es mit ihm überhaupt nicht zu tun. So wichtig sind wir bitteschön nicht. Sondern wir haben es mit seinen Untergebenen zu tun, die seinen Willen ausführen, vor allem mit Dämonen. Ranghöhere Mächte herrschen dann wieder über ganze Gebiete oder Länder oder Regionen und auch über gewisse Menschengruppen und auch Ideologien, muss man wissen. Klar ist auch, dass zwischen diesen beiden Seiten der unsichtbaren Schöpfung Krieg herrscht. Da können ganze Fürstentümer gegeneinander kämpfen. Daniel 10 finden wir darüber etwas zum Beispiel. Jesus befand sich ständig in Auseinandersetzungen mit Dämonen. Und die einzelnen Christen wie die Gemeinde sind auch in geistliche Kämpfe hineingenommen. Es wird um sie gekämpft. Und sie haben ihre eigenen geistlichen Kämpfen. Epheser 6 sagt etwas dazu, auch 2. Korinther 10 und so manche andere Stelle. Ich komme noch mal kurz drauf zurück, aber es kann jetzt nicht Hauptthema sein. Es geht erst mal ums Weltbild. Also, Gott hat durch seinen Sohn Jesus unter Beteiligung des Heiligen Geistes die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen, Himmel und Erde. Die Himmel und die Erde. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Schöpfung. Zur unsichtbaren Schöpfung gehören verschiedene Lebewesen in verschiedenen Rängen, die unter dem Begriff Engelgeister oder Geistesmächte zusammengefasst werden können. Es gehört noch was zur unsichtbaren Welt. Was habe ich vergessen bisher? Unsere Seele und unser Geist. Sichtbar von uns ist nur unser Körper. Wir sind aber mehr. Wir haben noch unsichtbare Dimensionen und das ist unsere Seele und das ist unser Geist. Solange wir hier leben, sind diese drei Dimensionen, Körper, Seele und Geist, miteinander ganz eng verwoben. Die kriegt man so gut wie nicht auseinander. Und alles, was im Geist passiert, wirkt sich auf die Seele, auf den Körper aus. Und was im Körper passiert, wirkt sich auch auf die Seele und unter Umständen auf den Geist aus. Ja, und da gibt es psychosomatische Medizin und alles. Das hängt ganz eng zusammen. Also, solange wir leben, sind die ganz eng miteinander verbunden. Wenn wir sterben, werden diese Dimensionen voneinander getrennt. Der Körper bleibt nämlich hier zurück zunächst, er verfällt, das kann man im Grab beobachten. Und unsere Seelen, unser Geist leben im unsichtbaren Bereich weiter. Jesus sagt mal, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Das ist eine eindeutige Aussage. Die Seelen sind also nach dem Tod weiter vorhanden, der Geist des Menschen ebenso. Da sprechen wir auch von Totengeistern. Die gehören zur unsichtbaren Schöpfung und die kommunizieren auch miteinander. Die kennen sich gegenseitig, die reden miteinander, die haben Erinnerungen, wer sie auf der Erde waren, die haben ihre Identität, also unsere dann, wenn wir mal dort sind. In Offenbarung 6 werden zum Beispiel die Seelen von Märtyrern gezeigt, die unter dem Altar Gottes sind und dann zu Gott beten und schreien und rufen, wann rächst du endlich unser Blut, das man auf der Erde vergossen hat. Totengeister können auch noch hier rumhängen, sage ich mal. Das sollten sie nicht, aber manche kommen da nicht weiter, aus bestimmten Gründen. Und dann machen die sich unter Umständen bemerkbar. Dann spukt es im Haus oder es kommt zu merkwürdigen Phänomenen. Davon gibt es viele Fantasiegeschichten, aber manche erleben diese Dinge sehr real und die sind real. Und das ist nicht unbedingt lustig. Interessant ist auch, Tiere nehmen die unsichtbare Welt besser wahr als wir offensichtlich. Es gibt diese schöne Geschichte vom Biliam in der Bibel, diesem Propheten. Er bezeichnet sich selber als Mann, dem die Augen geöffnet worden sind. Das schreibt er von sich, sagt er von sich. Aber er war blind für den Engel Gottes, der sich ihm in den Weg gestellt hat. Die Eselin sah ihn. Also nicht der Eselin musste Gott die Augen öffnen, sondern dem Propheten. Ich finde das interessant. Also störrig war der Prophet, nicht der Esel. So. Und es gibt immer wieder Beobachtungen, aus denen man schließen kann oder muss, dass zum Beispiel Hunde oder Katzen oder Pferde auf die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten reagieren. Das gibt es. Oder dass sie auf Vorgänge in der unsichtbaren Welt reagieren. Mir ist das glaubhaft, auch bei einem Beerdigungsgespräch auf dem Dorf bezeugt worden, dass die Pferde im Stall gemerkt haben, dass der alte Bauer gestorben ist. Die haben völlig anders reagiert am Morgen. Die haben das mitgekriegt. Und es gibt solche Geschichten auch von anderen Tieren. Ich habe jetzt den Punkt gegenseitige Beeinflussung. Die sichtbare und die unsichtbare Welt beeinflussen sich gegenseitig. Einmal so, dass vieles von dem, was auf der Erde geschieht, seine Ursprünge oder seine Inspiration aus der unsichtbaren Welt hat. Da wirken sowohl die Lichtwelt als auch die Finsterniswelt hinein. Und was wir sagen und tun, hinterlässt Wirkungen in der unsichtbaren Welt. Das kann sich auswirken auf den Dienst von Engeln oder auf Aktivitäten von Finsternismächten. Die Bibel ist voll von solchen Berichten, Beschreibungen und Hinweisen darauf. Mal ein Beispiel aus dem Leben von König David. Der kriegt plötzlich einen Rappel und will unbedingt eine Volkszählung durchführen, weil er seine Größe und Macht in Zahlen gern mal vor sich sehen will. Die Bibel sagt, diese Idee kam von Satan. Der Feldherr Joab versuchte ihn davon abzubringen. Der war offensichtlich geistlich sensibler und spürte im Innersten, da stimmt was nicht, was der hier will. Aber David zieht das durch, er ist König, er hat das Recht. Und dann überführt ihn ein Prophet von seiner Schuld. Die Folge sind, ich kürze das ein bisschen ab, 3 Tage verheerende Pest im Land. Das reduziert die gezählte Bevölkerung beträchtlich. Wodurch wird Pest ausgelöst? Weiß es jemand? Bakterien natürlich. Also Bakterien. Und die hätten Biologen mit dem heutigen Wissensstand und den heutigen Methoden und Mikroskopen und was weiß ich was sicher auch damals nachweisen können. Die hätten die Bakterien dort gesehen. Aber die Bibel spricht vom Schwert des Herrn, das ein Engel führt. Und den sieht David schließlich. Er sieht einen großen Engel zwischen Himmel und Erde. Also nicht so eine kleine Figur, die wir im Holzspiel machen oder Holzkunstladen haben. Ja? Großen Engel zwischen Himmel und Erde mit einem gezogenen Schwert in der Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Und David betet dann und ihm wird gesagt, dass er ein Opfer darbringen soll an einer bestimmten Stelle. Und die Folge ist, der Engel steckt sein Schwert ein und die Pest ist vorbei. An der Stelle, an der das stattgefunden hat, steht später der Tempel. Wir merken also hier zwei Ebenen. Die Bakterien, die waren damals sicher da und wir hätten uns damit zufrieden gegeben. Aber die Geschichte hatte einen völlig anderen Hintergrund in der unsichtbaren Welt und wahrscheinlich hätte Desinfektion nicht sehr viel gebracht, sondern was es etwas gebracht hat, war, dass David dort betet, ein Opfer bringt, Opfer haben Kraft, die haben Wirkung, das wissen Satanisten besser als wir. Die Menschen der Bibel wussten es auch noch. Und dadurch ist das geändert worden. Wenn wir noch genauer hinschauen, Rückwirkungen auf die unsichtbare Welt, Gott sagt, bestimmte Sünden, besonders die, die ihm ein Gräuel sind, verunreinigen das Land. Merkwürdig. Dazu zählen besonders sexuelle Sünden, Götzendienst und Menschenopfer. Wird in 3. Mose 18 einiges aufgeführt. Und da lesen wir, das kann ein Land so verunreinigen, dass es seine Bevölkerung ausspuckt, steht da, ausspeit. Also, dass sie raus müssen. Das betraf die Völker, die Kanaan vor Israel bewohnten. Es gibt eine merkwürdige Stelle, wo Gott dem Abraham sagt, ich kann dir das Land jetzt noch nicht geben, die Sünde der Kanaaniter ist noch nicht voll. Das passiert erst 334 Jahre später und dort werden sie für ihre Sünde gerichtet und müssen raus. Aber als Israel dann dieselben Sünden beging, mussten auch sie raus ins Exil. Die konnten nicht im Land bleiben, weil sie, so steht es da, das Land verunreinigt hatten. Auch der Tempel wurde durch so etwas verunreinigt, lesen wir. Könnt ihr jetzt viele Bibelstellen nennen. Ich habe sie im Konzept unten mal ein paar aufgeführt. Das bedeutet auch, die Sünden, die bei uns praktiziert werden, verunreinigen uns und unsere Gemeinden. Und die Sünden, die in unserem Land praktiziert werden, verunreinigen unser Land. Die sexuellen Sünden, die bei uns praktiziert, propagiert und gefördert werden, ebenso wie die Abtreibungen, die von der unsichtbaren Welt als Menschenopfer wahrgenommen werden, das muss man so sehen, die legen eine dämonische Finsternis auf unser Land. Das heißt, unser Land ist dann nicht mehr unter dem Segen Gottes, sondern kommt unter einen Fluch. Das bedeutet, es wird auch mit Deutschland mehr und mehr vielleicht ganz radikal abwärts gehen, und zwar in allen Bereichen einschließlich Wirtschaft. Das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten. Die wirken, ob uns das passt oder nicht. Das werden wir im nächsten Jahr noch sehen. Wie kann sowas sauber werden? Die Bibel sagt durch Umkehr. Dazu gehört Sündenbekenntnis, die Bitte um Vergebung und Verhaltensänderung. Also ich kehre um, ich gehe den Weg nicht weiter, sondern ich ändere mein Verhalten dann. Und durch Reinigung. Reinigung. Und da finden wir wieder so komische Sachen in der Bibel. Wir lesen, die Stiftshütte, der Tempel, ihre Teile, zum Beispiel der Altar, mussten mit Blut besprengt und gereinigt werden. Das ist eigentlich eklig, oder? Hebräer 9 erklärt, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Ich würde was anderes nehmen. Scheuermilch oder so, ne? Waschpulver. Aber hier geht es offensichtlich nicht um äußere Verschmutzungen oder um Umweltverschmutzung, sondern hier geht es um eine geistliche Verschmutzung durch Sünde. Und die muss gesühnt werden, vergeben. Und davon muss alles gereinigt werden. Und deshalb wurde dort Blut angewendet, wo Tiere stellvertretend starben für diese Sünden. Oder etwas wurde mit Wasser besprengt, manchmal besonderes Reinigungswasser, oder auch mit Öl gesalbt. Welchen Sinn hat das? Was bedeutet geistliche Verschmutzung? Ich habe nur eine Erklärung. Sünde und Götzendienst ziehen Dämonen an. Und dann bestimmt diese Finsternis die Atmosphäre und das Geschehen. Das kann ganze Länder, Landstriche, Orte oder auch Häuser betreffen, einschließlich Kirchen und auch Gegenstände. Und geistliche Reinigung bedeutet, Sünde wird gesühnt und Finsternis vertrieben. Und so etwas kann nötig sein, in vielfältiger Weise, auch heute. Und dann darf man bitten, dass stattdessen Gottes Engel kommen und dass sie etwas von Gottes Gegenwart bringen. Und das hat auch Auswirkungen, und zwar segensreiche. Überhaupt hat Gebet Rückwirken auf die unsichtbare Welt, und zwar positive. Gebete und vor allem Anbetung ziehen Gottes Gegenwart an, auch die Gegenwart von Engeln. Wir tun da auch schon etwas, was im Himmel vorherrschend ist. Also da berührt sich was, wenn es im Geist und in der Wahrheit geschieht und nicht bloß eine fromme Show abgezogen wird. Das gibt es auch, meine ich jetzt nicht. Aber Mauern, in denen viel gebetet wird, bergen in sich eine andere Atmosphäre als Mauern, in denen geflucht wird. Geh mal in ein Haus rein, wo viel geflucht wird. Mir ist eine Kirche vor Augen, die längst hätte mal wieder vorgerichtet werden müssen, hätte man vorrichten müssen, so. Also Farbe bröckelte und war alles grau. Und nicht schön, aber Leute kamen und sagten, hier ist aber schön. Das stimmte vom Äußeren überhaupt nicht. Es war vorbei mit Schönheit. Aber es wurde täglich in dieser Kirche gebetet und das nicht nur 5 Minuten. Und irgendwie haben die Besucher da etwas von wahrgenommen in der Atmosphäre. Und da geht es nicht nur um Wohlfühlen, sondern darum, dass Gott da ist und dass Gott wirkt und dass Menschen tatsächlich ihm begegnen, wenn sie das Wort Gottes hören oder wenn sie beten oder beim Abendmahl sind oder Taufe oder Segen empfangen. Es ist so wichtig, dass in Kirchen und auch in Häusern gebetet wird. Gebete wirken in die unsichtbare Welt hinein und das wirkt sich dann wieder auf das Sichtbare aus. In der Offenbarung finden wir etwa, dass die Gebete der Heiligen wie im Räucherwerk zu Gott aufsteigen und dann wird das von dort genommen und wird das Räucherfass auf die Erde geschüttet und dann werden dort bestimmte Dinge in der Heilsgeschichte in Gang gesetzt. Das hat das mit den Gebeten der Heiligen zu tun, das wirkt dort hinein. Die Gebete schreiben oder wirken mit bei der Heilsgeschichte Gottes, wie er zum Ziel kommt. Oder wir lesen in Lukas 10, da sind 72 Jünger unterwegs, verkündigen das Reich Gottes, heilen die Kranken, treiben Dämonen aus. Und Jesus sieht parallel, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel auf die Erde fällt. Das sind Zusammenhänge, da passiert was in der unsichtbaren Welt. Jetzt die Überschrift geistliches Klima, das, was ich eben beschrieben habe, möchte ich nochmal mit einem anderen Begriff vertiefen. Es gibt nicht nur ein Klima, was das Wetter angeht, meteorologisches Klima, von dem reden alle, sondern es gibt so etwas wie ein geistliches Klima. Es gibt nicht nur die Atmosphäre der Luft, sondern es gibt so etwas wie eine geistliche Atmosphäre. Die gibt es in einzelnen Häusern. Die gibt es in Ortschaften, in Landstrichen, in Ländern. Johannes Paulsen, der manchmal zu Gast ist, der sagt, in Sibirien ist eine viel lichtvollere Atmosphäre als in diesem Deutschland, was absolut finster ist gegenüber dem, was dort ist. Zum Beispiel. Denken wir gar nicht, ne? Denken, bei uns ist alles so schön bunt und hell. Diese Atmosphäre wird bestimmt von den unsichtbaren Mächten, die dort regieren. Und welche Mächte dort regieren, hat wieder damit etwas zu tun, was dort von den Bewohnern getrieben wurde und wird und ob und zu wem gebetet wird. Und von diesem geistlichen Klima hängt ab, ob zum Beispiel das Evangelium dort leicht durchbricht oder schwer oder gar nicht. Ich kenne Leute, oder habe jetzt einen vor Augen, der sagt, ich war in Indien, habe dort evangelisiert, mit Leuten gebetet, die sind alle gesund geworden. Wenn ich dasselbe in Deutschland mache, passiert das nicht. Ich habe nicht anders gepredigt, nicht besser, nicht schlechter, gar nichts. Aber dort geht das auf einmal los. Andere geistliche Atmosphäre. Und selbst die wirtschaftliche oder landwirtschaftliche Entwicklung und auch die Gesundheit und Mentalität der Bevölkerung kann von diesem geistlichen Klima beeinflusst sein. Also über unseren Lebensbereichen, Gegenden und auch Gebäuden kann so etwas wie ein Segen oder so etwas wie ein Fluch liegen. Trifft sogar auf Kirchen zu. Beides übrigens. Konsequenzen. Die erste ist, wir sind nicht allein. Wir werden beobachtet. Auch wenn wir denken, wir sind allein. Der Hebräerbrief sagt zum Beispiel, es gibt eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Und so erklärt das auch, das sind die vollendeten Gerechten. Das heißt, die jetzt schon bei Gott sind, am Ziel oder genauer gesagt, die vorletzte Etappe erreicht haben. So muss man es ganz exakt sagen, vorletzte Etappe erreicht. Und jetzt verfolgen sie vom himmlischen Wartesaal aus, gespannt, ob wir auch ankommen, damit wir dann alle zusammen vollendet werden können in der Auferstehung. Die sind gespannt und gucken, wie wir das Rennen machen. Hebräerbrief, könnt ihr nachlesen. Außerdem werden wir von Engeln beobachtet, sogar von ganz Ranghohen. Paulus schreibt, den Mächten, genauer den Oberhoheiten, den Archais im Griechischen, die in allem die Ersten sind, die den ersten Rang haben, und den Autoritäten, die Vollmacht ausüben in den himmlischen Dimensionen, wird durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes verkündigt. Die hört zu, wenn wir verkündigen und lernen davon, weil Jesus ist für die Menschen gekommen, nicht für die Engel. Wenn ihr es nicht glaubt, lest nach Epheser 3,10, steht wirklich dort. Was in der Gemeinde geschieht, wird von der gesamten himmlischen Welt verfolgt, von der lichtvollen wie von der finsteren. Petrus bestätigt allgemein, die Verkündigung des Evangeliums und der Kraft des Heiligen Geistes ist etwas, wonach die Engel ein Verlangen haben, das mitzukriegen. Und sie beugen sich deshalb vor, steht da, um es genau zu sehen. Und manchmal werfen sie heimlich einen verstohlenen Blick darauf, um wenigstens einen Teil mitzukriegen. So ist das im Griechischen ganz, ganz fein ausgedrückt. 1. Petrus 1, Vers 12b steht dort. Paulus gibt, wie schon gesagt, Verhaltensanweisungen für den Gottesdienst aus Rücksicht auf die Engel, die dort anwesend sind. Sagt sie schon, 1. Korinther. Also wir werden beobachtet. Und wenn man in hoher Gesellschaft ist, benimmt man sich in der Regel anders als zu Hause oder allein, oder? Wenn man in Dresden geht, in den Regierungspalast oder so. Wir sind immer in hoher Gesellschaft. Das sollten wir beachten bei allem, was wir sagen und tun. Das sollte uns auch bewusst sein. Ich bin bei Konsequenzen. Die erste war, wir sind nicht allein. Die zweite, nicht nur irdische Logik und Erklärungen. Bei Dingen, die in unserem Leben geschehen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Land, unserer Welt, spielen nicht nur irdische Ursachen eine Rolle. Da ist mitunter, ich sage mitunter, auch anderes am Werk. Und deshalb lösen wir mit irdischen, logischen Maßnahmen nicht alles. Ein Beispiel hatte ich schon genannt. Die Pest bei David hatte nicht nur medizinische und biologische Ursachen, sondern es hatte eine geistliche Ursache. Das politische und militärische Geschehen in und um Israel hatte und hat nicht nur politische und militärische Dimensionen, sondern ganz andere. Was im Dritten Reich geschah, hatte nicht nur politische, soziologische und militärische Dimensionen. Hitler war hochgradiger Okkultist, das ist bekannt. Er und die SS waren mit der Finsterniswelt in Kontakt, und zwar heftig. Und ein Widerstandskampf, der diese Dimension nicht gesehen hat, musste scheitern und ist gescheitert. Er konnte gar nicht zum Ziel kommen, weil die auch unter dem dämonischen Schutz standen, diese Leute. Auch der heutige Antisemitismus und die immer noch lebendige braune Ideologie, wie auch der Kommunismus, haben nicht nur politische Hintergründe, sondern auch geistliche. Was heute in der UNO abgeht und in der Weltpolitik oder in der EU oder in Deutschland, hat Hintergründe in der unsichtbaren Welt. Beim Islam und seinem Terror haben wir es mit finsteren geistlichen Mächten zu tun. Und auch was wir persönlich erleben, etwa im gesundheitlichen Bereich, auch in vielen anderen Bereichen, kann Hintergründe und Wurzeln im unsichtbaren Bereich haben. Ich halte sehr viel von logischem Denken, aber nur irdische Logik reicht nicht aus, um die Welt, Israel, die Gemeinde und unser Leben zu verstehen. Nicht nur irdische Sinne und Wahrnehmungen. Wir haben unsere körperlichen Sinnesorgane, 5 Sinne. Wir haben auch ein seelisches Wahrnehmungsvermögen, was mehr intuitiv arbeitet. Ja, da spüren wir so Dinge. Und ein Christ hat eigentlich einen erweckten Geist, wenn er wiedergeboren ist. Wenn er Geist erfüllt ist, erst recht. Und hat damit ein geistliches Sinnesorgan. Es gibt so etwas wie innere Augen und Ohren des Geistes und des Herzens. Paulus betet darum, dass die erleuchtet werden, dass wir die Dinge sehen. Da kann man dann mitkriegen, wo Gottes Geist am Werk ist oder wo Engel anwesend sind oder auch wo finstere Mächte wirken. Das kann man durch geistliche Sinne mitkriegen. Und übrigens, Menschen, die im okkulten Bereich aktiv sind, nehmen die unsichtbare Welt ebenfalls wahr. Und so oft viel besser als die Christen. Die haben ihre Fähigkeit aber nicht von Gott, sondern woanders her, so eine mediale Veranlagung, sagen wir, oder Fähigkeit. Das wird entweder von der Finsternis erweckt oder gegeben, oder man erbt es von den Vorfahren, die okkult tätig waren. Am Anfang der Schöpfung, vor dem Sündenfall, war es für den Menschen wohl normal, dass er die unsichtbare Welt sieht. Also der Adam und Eva haben Gott gesehen und die Engel und das alles, ja, und mit ihnen geredet, ganz normal. Und heute sehen übrigens Kinder davon mehr als Erwachsene. Wenn Kinder mit so etwas kommen, sollten wir es nicht zu schnell als Fantasie und Einbildung abtun. Dann sollte man mal genau hinschauen, ob die vielleicht was sehen, was wir nicht sehen. Das gibt es. Und dann kann man beten und schauen, wenn das was Ungutes ist, dass das verschwindet. Das hat mehr verheißen, als ihnen sowas auszureden. Unter Umständen, manchmal spinnen sie auch. Aber wie gesagt, die sehen da noch mehr. Und auch Tiere kriegen davon mehr mit als Menschen, sagte ich schon. Und wenn wir zu den Menschen in Afrika kommen oder Asien, Südamerika, zu den sogenannten Naturvölkern, für die ist völlig normal, dass sie ihre Verstorbenen ansehen oder Dämonen oder Engel. Und die kriegen auch sofort mit, ob jemand lebendiger Christ ist oder bloß so tut, sehen die sofort, sofort. Den kannst du nichts vormachen. Das ist nicht nur ihr Weltbild, das ist nicht nur ihre Einbildung, die sehen das. Was braucht es dann für uns? Nicht nur irdische Kraft jedenfalls. Ja? Es gibt ein ganz einfaches Prinzip, Geister weichen nur dem Geist. Jesus sagte mal, das ist ein sehr zentraler Satz in seiner Verkündigung, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, hinauswerfe, dann ist ja die Königsherrschaft Gottes zu euch gelangt. Also er geht zum Herrschaftswechsel. Wer regiert? Welche Macht hat über uns das Sagen? Es geht beim Christentum nicht nur um Bildung und Bildungsarbeit, wie unsere Kirche so gern betont. Es geht auch nicht um logische Überzeugung und Vermittlung von Überzeugungen. Wir versuchen zu argumentieren und damit Leute rumzukriegen. mit ziemlich wenig Erfolg, wenn wir ehrlich sind. Es geht auch nicht nur um Lebenshilfe durch psychologische Konzepte und Möglichkeiten, sondern es geht darum, dass Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis herausgelöst werden und in den Machtbereich Gottes hineinkommen und sich ihm unterordnen, so sagt die Bibel. Es geht darum, dass Menschen die Augen geöffnet werden und sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Autorität aus dem Machtbereich des Satans hin zu Gott. So kriegt Paulus als Generalauftrag mitgegeben. Dafür war der da, zu nichts anderem. Dafür sind wir da, für andere, zu nichts anderem. Und deshalb sagt Jesus seiner Truppe, ihr könnt nur meine Zeugen sein, wenn ihr vom Heiligen Geist erfüllt seid, wenn der auf euch gekommen ist und wenn ihr seine Kraft empfangen habt. Sonst könnt ihr meine Wirklichkeit nicht bezeugen, nicht gültig. Sonst könnt ihr Menschen nicht unter meinen Einflussbereich bringen, in mein Reich bringen. Wir können fromm labern, aber das wird nichts bewirken. Die Verkündigung eines Paulus war äußerlich ärmlich und lächerlich. Das kannst du vergessen. Und seine Methoden waren grottenschlecht. Aber Gottes Geist und Gottes Kraft waren so gegenwärtig, dass die Menschen mit Gott selber in Berührung kamen. Und deswegen haben sie geglaubt. Das hat sie zum Glauben gebracht. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther. Weitere Konsequenzen, ich bin bald fertig. Nicht nur irdischer, sondern geistlicher Kampf. Paulus schreibt, wir haben niemals gegen Menschen zu kämpfen. Niemals. Machen wir zwar als Gemeinde dauernd, aber das ist nicht unser Auftrag. Das ist Verschwendung von Zeit und Energie. Richtet nur Schaden an. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also Menschen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und dazu brauchen wir erstens Gottes Kraft. Davon schreibt Paulus vorher, zuletzt, wo es zuletzt darum geht, wo es am Ende am allermeisten ankommt, was nicht fehlen darf, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sind wir es wieder, wir brauchen Gottes Kraft und dann brauchen wir Gottes Waffenrüstung, das kennen wir. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile, nicht nur Indianer, sondern des Bösen, ist Satan gemeint und seine Mächte. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Steht Rema, das aktuelle Reden Gottes jetzt. Und das Wichtigste ist etwas, was viele unterschätzen oder weglassen. Auch bei der Waffenrüstung Gottes steht nämlich noch was hinterher. Das lesen wir immer nicht mit. Obwohl es Paulus als letztes und entscheidendes schreibt, ist das Gebet. Er schließt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das ist das letzte und wichtigste Mittel der geistlichen Waffenrüstung, damit überhaupt was vorwärts gehen kann und wir bestehen können. Und da ist nicht das Gebet als religiöse Pflichtübung gemeint oder als kindliches Gedicht vor Mittagessen oder Einschlafen, sondern dass wir in der Sphäre des Heiligen Geistes beten, unter seiner Leitung, mit seiner Unterstützung, in seiner Kraft, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Weil Gebet hat Wirkungen in die unsichtbare Welt hinein. Gebet ändert dort etwas und das können nur wir tun. Und von dort aus ändert sich es dann auch im Sichtbaren. Das ist dann die Folge. Ich wollte sagen, als Christen haben wir das Vorrecht, als Realisten zu leben. Das heißt, als Menschen, die die ganze Wirklichkeit im Blick haben, die sichtbare und die unsichtbare. Und wir haben das Vorrecht zu beten, etwas, was sonst niemand so kann. Und mit unserem Beten wirken wir in die unsichtbare Welt hinein, wo die Weichen für vieles gestellt werden, was dann im Sichtbaren geschieht. Mögen uns die Augen dafür aufgehen.